Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Match of the Week. Heute geht es zurück zu WWE Unforgiven 2006 und dem Match um die WWE Women's Championship zwischen Lita und Trish Stratus. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag und ja, endlich können wir zweimal wieder ein Match of the Week zusammen machen, das ist sehr, sehr schön. Und wir reden ja nicht nur über das Damenmatch, oder es ist nicht nur das Damenmatch um den Damentitel, sondern es ist auch offiziell Trishs letztes Match, zumindest ihrer, ja, ihrer dauerhaften Karriere. Die ist ja jetzt vor einiger Zeit nochmal zurückgekommen, aber das war quasi das Ende ihrer richtigen Karriere als Hauptwrestlerin, wenn man das so sagt.
Genau. Das ist so ein bisschen die Background-Story hier und der emotionale Aufhänger. Und dazu passend fand dieser Event ja auch damals in Toronto, Ontario, Kanada statt, im Air Canada Center. Und Trish Stratus als Kanadierin natürlich ihr absoluter Hometown-Hero. Und das hat man hier auch gemerkt. Also das Publikum hier wirklich komplett dabei gewesen ist. Aber Jay, wie so oft, wenn wir über so Match of the Week Matches und damit dann auch Events sprechen, hast du Erinnerungen an Unforgiven 2006? Hast du noch mal durchgeskippt? Ich weiß, normalerweise bist du jemand, der dann sich noch mal die Zeit nimmt, die man dafür braucht. Und dann schaltet man noch mal so durch die Matches und lässt noch mal so ein paar Erinnerungen wieder aufkommen. Hast du da Erinnerungen dran an die Zeit?
Also an die Zeit natürlich auch. Und an das Match, also an den Pay-Per-View eigentlich auch nur ein bisschen. Ich habe es natürlich wieder gemacht. Ich habe wieder durchgeskippt und mir den Rest auch so ein bisschen angeschaut. Vor allem natürlich ja, der andere große Main-Event, der ist mir in Erinnerung geblieben, das Handicap Hell in the Cell-Match zwischen den McMahons, Vince und Shane und Big Show auf der einen Seite und der D-Generation X, da gab's ja den, erstmal gab's fünf Männer, die extrem, oder sagen wir vier Männer, die extremst geblutet haben, extremst geblutet, wie verrückt, und es gab ja doch noch diesen Bump von dem, ja, in Big Shows hinter.
Ja, das war auch wunderschön. Und dann, wenn ich mich nicht komplett täusche, auch einen doppelten Stretcher-Job, oder? Ist nicht Vince McMahon abgeordert worden und Shane McMahon ebenfalls. Und ja. Shane McMahon hat, glaube ich, sogar Blut gespuckt, also damit man es auch richtig übertreibt. Also ja, sehr blutige Angelegenheit. Und der andere große Main-Event, den muss man natürlich hier auch unbedingt nennen, weil das ist auch ein geiles Match, was auch richtig Spaß macht. Das ist der Kampf um die WWE-Championship. Tables, Ladders and Chairs zwischen John Cena und Edge. Und wenn hier John Cena verloren hätte, dann hätte er zu SmackDown wechseln müssen, weil das hier ist ja ein reiner Raw-Pay-Per-View gewesen. Das war ja damals diese Zeit, wo man die Brands ja quasi noch über die Pay-Per-Views dann gesplittet hat, mehr oder weniger. Mochtest du das eigentlich? Fällt mir gerade so ein, weil ich war eher so gemischte was das angeht. Also ich fand das immer eher so durchwachsen, weil gerade SmackDown hatte dann auch offenbar so Phasen, wo es wirklich ein bisschen anstrengend gewesen ist.
Also ich mochte es trotzdem, weil ich finde, wenn man den Split macht, dann kann man den auch richtig machen. Ich fand das gar nicht so schlecht, dass man tatsächlich, ja, die Brands, das hat man vor ein paar Jahren ja auch noch gemacht gehabt, mal wieder, wenn man auch die Brands richtig splittet, dann auch wirklich eigenständige Pay-Per-Views den eigenen Brands bietet. Ich finde es gut, weil dann haben wir auch einmal mit Kader die Möglichkeit, quasi häufiger auf der Card zu stehen letzten Endes. Also das ist, fand ich schon irgendwie wichtig, und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man das damals so gemacht hat. Ich mochte das tatsächlich sehr, und gerade hier hat man ja auch gezeigt, dass Raw ja noch einiges mehr zu bieten hatte. Und das fand ich eigentlich auch ganz, ganz nett. Also nicht alles Gold, was glänzt hier auf der Card, aber so Johnny Naito gegen Jeff Hardy und Match um die Intercontinental fand ich doch eigentlich ganz nett anzusehen, besonders weil mein Liebling Melina da auch natürlich dabei war. Also das war zum Beispiel sehr, sehr, sehr nett anzusehen. Und es gab damals eine Fehde, Kane gegen Umaga, die ich irgendwie auch vergessen hatte, so ein bisschen. habe ich nochmal reingeschaut, aber da hat es mich gefreut, zum Beispiel der Armando Estrada zu sehen, weil den mochte ich auch. Also das ist ein toller Manager gehabt, der gewesen, der irgendwie was hatte, und ich habe den sogar als Wrestling-Figur irgendwie mir mal damals gekauft, weil ich den so cool fand. Ich finde, der hatte irgendwas, und ja, Wrestling-Manager, die gab's damals zu der Zeit ja nicht mehr so häufig und gibt's heute auch nicht mehr so häufig, aber ich bin immer ein großer Fan von Managern gewesen.
Man muss sagen, das ist auch so in der Gänze eigentlich auch so ein Event gewesen, den bezeichnen viele noch als recht gut. Also der kommt recht gut weg, wenn man sich mal so die Seiten anschaut, bekommt der ganz gute Bewertungen, natürlich vor allem wegen dem Main Event und dann eben auch noch wegen Trish gegen Lita und auch das Hell in a Cell Match, auch wenn wir uns so ein bisschen darüber lustig machen, das war trotzdem unterhaltsam und so war. Also das ist durchaus so ein Event, wenn man Zeit mitbringt, kann man sich den mal anschauen oder vielleicht auch hier und da ein bisschen was skippen. Also Spirit Squad gegen die Highlanders muss man sich nicht unbedingt anschauen. Und auch wenn
die Highlanders.
Kane gegen Umaga mochte, auch das jetzt nicht so der technische Leckerbissen, so leid es mir tut.
Ich mochte Estrada, das habe ich gesagt. Umaga mochte ich auch, aber ich mochte die. Du konntest mich an die Fehde nicht mehr erinnern. Randy Orton gegen Kalito hatten wir nochmal. Und das heißt übrigens wegen des Main Events, nicht wegen dem Main Event. Nur mal so viel.
Ich komme aus dem Rheinland, da sagt man das so.
So viel Zeit muss sein. Was sagt, warum macht ein Comedian seinen Job? Und was ist der Unterschied zwischen einem Comedian und einem Kabarettisten? Der Comedian macht es wegen dem Geld, der Kabarettist macht es wegen des Geldes. Randy Orton gegen Kalito hatte ich noch erwähnt, das war auf jeden Fall, fand statt. Aber tatsächlich, neben des Main Event, das stimmt ja gar nicht, das heißt ja wegen dem Main Event in dem Fall jetzt, natürlich das tollste Match des Abends fand ich sicherlich, und da reden wir jetzt drüber, Trish gegen Lita, weil das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, nicht nur aufgrund des Outfits von Trish, was ich natürlich sehr schön fand, aber auch so generell, die beiden haben ja eine lange, lange Geschichte, die hier auch nochmal aufgedröselt wurde, so ein bisschen in der Vignette vorher, und es sollte wirklich Trishs letztes Match werden, das wusste man damals, und ich habe mich damals sehr, sehr drauf gefreut. Nicht, dass sie ihre Karriere beendet, sondern dass sie nochmal einen Höhepunkt bekommt, und den hat sie ja auch bekommen, weil ich wirklich ein großer Trish-Fan war und bin.
Die Fehde involvierte ja damals nicht nur Trish und Lita, sondern ja auch Edge und Kalito. Kalito ja damals so der On-Screen-Boyfriend von Trish. Die beiden hatten damals so eine kleine Beziehung miteinander laufen. Es gab dann auch Mixed-Tag-Team-Matches zwischen diesen beiden Paaren. Und am Ende war es dann eben Lita, die gesagt hat, so, übrigens bei Unforgiven, da schicke ich dich quasi in Rente und du wirst hier zurücktreten. Und das ist ja auch durchaus eine emotionale Geschichte, weil Trish Stratus ja 6 Jahre dabei gewesen ist. Also 2000 hat sie ihr Debüt gegeben. Und man muss ihr wirklich zugute halten, dass wenn man sich so frühe Matches von ihr anschaut, dann war das wirklich schon harter Tobak irgendwo. Also die Matches waren nicht besonders gut, aber sie gehörte wirklich zu den Leuten, die sich extrem weiterentwickelt haben. Oder wie siehst du das?
Absolut. Also die der hat eine Entwicklung gemacht, die seinesgleichen irgendwie sucht, von jemandem, der quasi einfach zu Wrestling-Business vielleicht gekommen ist, weil sie gut ausgesehen hat, das Bademodel war, und aber letzten Endes nicht viel Erfahrung im Business hatte, zu einer der größten Legenden im Business, also in relativ kurzer Zeit. Da gibt's eine schöne Doku auch dazu. Es ist, glaube ich, eine 24-Doku, oder? Über Lita, über Trish. Die gibt es auf dem WWE-Network. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen.
Und wie würdest du hier diese Fehde generell zwischen Lita und Trish beschreiben? Weil das ist ja auch eine Geschichte, die geht lange zurück, auch da noch hier, weil man eigentlich auch zu dem Beginn von Trishs Karriere eigentlich, ne, wenn wir da TNA gegen die Hardys gehabt haben, gegen Team Extreme gehabt haben, und immer wieder sind diese beiden, die aufeinandertreffen, haben oder aufeinander getroffen, haben Raw geheadlined, haben große Fehden miteinander gehabt, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu viel, wenn wir uns an diesen Dive von Lita nach draußen erinnern, wo sie da einmal den Scorpion gemacht hat.
Den haben wir übrigens auch noch in der Vignette nochmal gesehen, diesen Dive. Also diese Fehde waren natürlich die bestimmte Fehde in der Damendivision über Jahre einfach. Die waren mal an der Seite an Seite, mal irgendwie typische Gegner. Also das ist wirklich so, das sind, wie man so oft hatte irgendwie, das sind die beiden, die auch füreinander bestimmt waren, miteinander zu wresteln, aber auch gegeneinander zu wresteln. Es war einfach logisch, dass Lita auch die letzte Gegnerin für Trish sein musste. Die war auch ihre erste Hauptgegnerin quasi. So fing ja auch alles an, wie du es gesagt hast. Also die haben sich so oft begegnet in verschiedenen Varianten, so dass es hier auf jeden Fall so sein musste, dass das wirklich ein finaler und auch glorreicher Abschluss für Trishs Karriere werden sollte.
Genau, und damit können wir dann jetzt auch hier zum Match kommen, weil hier ist ja eine Lita als Championess in den Kampf hineingegangen, hat aber dafür auch den Entrance hier als erste gemacht, kam raus, und da hat man schon gemerkt, Lita ist heute in Heel-Laune, oder? Da wird nicht gepostet großartig, da wird ein bisschen geschimpft und ein bisschen provoziert, aber keine großen Gesten, und sie war dann doch eher tatsächlich hier in Edge-Manier unterwegs. Und das ist mir auch übrigens im Match immer wieder aufgefallen, wie sie teilweise Bewegungen von Edge auch hier übernommen hat teilweise, also sowohl sowas, dass das Posing oder eben auch so Kopfbewegungen, wenn es irgendwie ums Würgen ging zum Beispiel, da war viel Edge schon dabei, also die waren da ein gutes Team zusammen.
Die waren ein tolles Team zusammen, ich meine, das war ja auch die Live-Sex-Celebration, muss ja vorher gewesen sein, ha?
Ja.
Und das ist ja auch wirklich die Zeit, wo die beiden, Edge und Lita, eigentlich als das Top-Heel-Paar irgendwie mal ausschlaggebend für super viel krasse, gute Unterhaltung damals waren. Ich habe die beiden zusammen geliebt, die waren fantastisch zusammen, das hat schon gepasst und sie musste hier ja auch noch extremer als Heel agieren, um auch Lita noch mal größer, um Trish noch mal größer dastehen zu lassen. Und nach dem Entrance von Lita gab es ja erstmal eine kurze Pause, weil jeder hat jetzt darauf gewartet, dass jetzt das Lachen kommt und dass Trish jetzt zum Ring kommt. Man hat extra noch mal gewartet, um diesen Moment noch mal zu steigern. Und dann, als wirklich die ersten Töne des Entrance-Themes von Trish kamen, da ist das Publikum echt, ja, abgegangen.
Genau das. Also das muss man auch sagen. Sie hat hier, um mal diesen Vergleich zu ziehen, jetzt hier im Punk-Entrance bekommen, irgendwie diese Pause dazwischen, damit das Publikum chanten konnte. Und da gab's ja dann auch die Trish-Chants und später dann gab's ja auch die Thank You Trish-Chants, so, gar nicht so einfach auszusprechen. Und das hat diesen Moment auch besonders gemacht. Auch eine Trish Stratus, als sie dann rauskam, sie hat ja erstmal die ersten Schritte, bevor sie dann in der Mitte des Ganges quasi gewesen ist, hat sie ja eigentlich nur auf den Boden geschaut. Und das ist ja auch sehr, sehr untypisch. Ich habe fast darauf gewartet, dass man so ein Tränchen bei ihrem Auge sieht, weil natürlich die Reaktion so groß gewesen ist und weil dieser Moment so speziell für sie gewesen ist, oder?
Absolut. Die wird sicherlich Tränchen in den Augen gehabt haben zu dem Zeitpunkt auch schon. Wahrscheinlich hat man es deswegen auch nicht ganz genau irgendwie gezeigt, weil das ja jetzt auch noch nicht so richtig gepasst hätte. Aber so, was dann gegen Ende, nach dem Ende des Matches für Emotionen rauskam, das war schon echt, das hat einen schon mitgenommen. Aber lass uns doch lieber ganz von vorne anfangen.
Genau. Hier haben wir eigentlich eine typische Konstellation von einem super Babyface und Hometown Hero Trish Stratus und dann wirklich der Heel Lita, die hier wirklich alle Register gezogen hat, die man als Bösewicht irgendwie ziehen kann. Der Kampf ging relativ fix los, muss man sagen. Hat gar nicht so lange gedauert übrigens, also 12 Minuten, nicht das allerlängste Match. Gab früh im Match eine Headscissor von Trish Stratus und dann geht's dann eben auch nach draußen. Es gibt einen Dive nach draußen und dann vor allem auch, was ich sehr mochte, diese Handstand-Headscissor, die wir dann gesehen haben, und ein Loose-Head-Press auch vom Apron von Trish. Und danach hat dann eben auch eine Lita erstmal das Tempo gedrosselt, hat sich hier auf unfaire Weise die Oberhand gesichert. Und da sieht man es dann auch immer wieder. Es gab eigentlich nur Schläge, es wurde am Boden gewirkt, es wurde im Seil gewirkt. Und das hat aber hier so schön gepasst, weil man hatte immer das Gefühl gehabt, dass wenn Trish in der Oberhand war, dann wurde schnell gewrestelt, dann waren die spektakulären Aktionen. Und wenn Lita dabei gewesen ist, dann wurde es eher ein bisschen verschleppt, oder?
Ja, natürlich auch absichtlich gemacht, weil wir wissen ja, auch eine Lita kann anders. Aber die hat jetzt hier sehr heelisch agiert, hat ihre Heel-Taktiken genutzt und hat Tempo aus dem Match genommen, um dann die Rückkehr einer Trish, wenn sie dann wieder ihren Moment hatte, noch größer wirken zu lassen. Also auch ihr alles richtig gemacht. Die beiden kennen sich ja auch wirklich blind, würde ich sagen. Also ich meine, die beiden mussten sie wahrscheinlich vorher gar nicht richtig lange sprechen, sondern die wussten genau, was sie machen wollen. Und das haben sie hier in diesem Match auch verdammt gut gezeigt. Und du hast gesagt, schneller Anfang von Trish. Und die kam ja dann immer wieder zurück mit flotten Aktionen, während eine Lita dann gerne an den Haaren gezogen hat, ein bisschen gewürgt hat und sowas.
Genau, es gab Chin-Locks und alles Mögliche, was man da eigentlich da dazu hat, inklusive auch hier an Haaren ziehen und all solche Geschichten. Und eine Trish versucht dann auch wieder diese Headscissor dann vom Seil zu zeigen. Lita blockt das aber ab und die beiden prügeln sich dann hier auf dem Turnbuckle quasi. Also Lita zieht sie dann hoch aus dem Handstand, beiden prügeln sich und es gibt einen harten Sturz von beiden hier nach draußen. Generell auch die Aktionen, die gerade eine Trish Stratus hier nochmal nimmt, da sind einige schwere Stürze dabei. Und hier ist es dann aber eben so, dass eine Lita erstmal die Oberhand behält und dann auch hier wieder eine Trish am Boden hält und sie versucht dann ja den Moonsault, aber Trish kann hier noch entkommen und fährt hier auch den ersten großen Two-Count ein und man merkt auch, dass das Publikum dabei ist und ich finde, das macht dieses Match auch besonders. Das ist so wrestlerisch schon sehr gut, gerade für die damalige Zeit. Heutzutage muss man zweifellos anerkennen, gibt's deutlich bessere Damenmatches. Aber ich finde die Atmosphäre hier in der Halle, die kann man spüren, auch durch den Fernseher, oder wie war's bei dir?
Absolut. Die Hometown Hero Trish in ihrem letzten Match, die musste ja auch irgendwie angefeuert werden. Du hast den Sturz aus dem Ring gerade angesprochen. Der sah schon echt krass aus, fand ich. Also gerade auch, wie du es gesagt hast, eine Trish hat da echt eine Parataktion genommen. Die ist ja hier auch nochmal über ein Apron erstmal auf dem Apron gelandet, über ein Apron quasi nach draußen gefallen irgendwie. Das sah schon ganz geil aus, wie sie es gemacht haben. Da sorgt er auch erstmal für eine große Auszeit. Und den die großen Two-Count, den du angesprochen hast, du meinst jetzt den nach dem Chick-Kick oder vorher noch?
Nee, den vorher noch. Das war so der erste Two-Count, den es dann eben im Match gab, nach dem verfehlten Moonsault. Es gab ja danach nochmal, wo wir bei den großen Stürzen sind, hat ja auch Trish relativ früh hier im Match versucht, also nach 5-6 Minuten vielleicht, hier die Stratisfaction anzusetzen. Und auch da ist sie ja übers oberste Seil einfach mal nach draußen geworfen worden. Auch das vielleicht eine Aktion, die man jetzt nicht bei jeder Hausshow sieht, sage ich mal.
Nee, natürlich nicht. Es war aber auch keine große Hausshow. Und auch eine Trish wollte sich hier nochmal präsentieren. Und man hat aber die ganze Zeit gespürt, wie wichtig auch dieses Match irgendwie ist. Und das fand ich sehr schon echt schön. Und das hat einen auch nochmal mehr mitgerissen in diesem Match. Und Trish hat ja dann auch versucht, ihre Standard-Moves, ihre Signature-Moves ja durchzusetzen, um damit den Sieg einzuholen. Aber auch das hat nicht gereicht.
Genau, Lita war dann immer wieder dabei und hat dann eben hier sie in Bedrängnis gebracht quasi, aber gegen Ende hin war es dann auch wirklich so, dass dann hier eben auch eine Trish natürlich hier so ins Comeback irgendwo gekommen ist, aber was ich hier interessant fand, war dann eben diese Abfolge, die wir gehabt haben, ne? Es war dann erst gegen Ende, wo dann wirklich zum einen natürlich dann der wie gesagt, dieser verfehlte Moonsault, der ist dann eine wichtige Geschichte drin, aber auch, dass man Rückbezug auf Litas Nackenverletzung genommen hat, dass dann ja Trish zum Ende hin hier so einen Neckbreaker gezeigt hat, den auch Lita dann hervorragend verkauft hat. Und das hat ja eigentlich, ich finde, das Ende eingeleitet. Dann haben wir dann im Anschluss die Hetze da endlich gesehen, die wir jetzt mehrfach angedeutet bekommen haben. Und dann eben auch den Chick-Kick, den du gerade eben angesprochen hast. Und dann auch den nächsten großen Two-Count. Wurde dann aber, dann gab es die Stratisfaction, das wurde dann aber auch wieder nur ein Two-Count. Und eigentlich hat man ja gedacht, das wird hier so ein typisches Stratus-Finish irgendwo. Aber Shaggy, wir sind in Kanada und für Kanada braucht man dann tatsächlich ein etwas anderes Finish.
Ja, der Chick-Kick war ja also einer der Hauptmoves von Trish. Der hat nicht zum Sieg geführt. Die Stratisfaction hat nicht funktioniert. Und
genau, die ist dann, ja, hab ich gerade nicht ganz ausgeführt. Das ging natürlich dann, die Stratisfaction ist ja dann quasi in Sunset Flip umgewandelt worden. Und das sah schon ganz cool aus. Das war mal eine coole Variation von dieser Aktion. Und der Stratisfaction war ja eigentlich so ihr etatmäßiger Finisher, aber es sollte anders kommen.
Sollte anders kommen. Sie hielt dann eine Literlage auf dem Boden, der Tisch hielt ihre Beine und man hat es schon gesehen, das Publikum fing schon an, ist es das, ja. Und es war so, Tisch versuchte den Sharpshooter anzusetzen. Wie kann es anders sein? In Kanada kann es nur eine Aktion sein, Bret Harts typischer Sharpshooter. Den setzte sie auch an und ich finde ja, der sah jetzt nicht so richtig cool aus, der Sharpshooter, muss ich jetzt mal sagen. Aber da könnte man mit Markus Holz auch noch mal länger sprechen, weil der ist ja wirklich ein Verfechter des Sharpshooters und der sagt, es gibt nur wenige Leute, die ihn wirklich richtig gut ansetzen können. Und war okay, hat jetzt letzten Endes, er hat ihn angesetzt und nach dem Hin und Her hat dann tatsächlich eine Lita aufgegeben und das Publikum ging total ab.
Genau, es gab erstmal natürlich den riesigen Pop, als man gesehen hat, so, oh mein Gott, das wird der Sharpshooter, weil Kanadier lieben den Sharpshooter, also noch mehr als alle anderen Menschen in dieser Welt sonst. Und Markus Holzer. Und ja, das war dann eben der große Moment. Ich mochte es auch, dass man hier diesen Tap-Out so ein bisschen rausgezögert hat. Also, wie du richtig gesagt hast, ne, Lita hat die erstmal nicht aufgegeben, sondern hat dann Trish erstmal nochmal nachziehen müssen. Und das war's dann. Und das war ein riesengroßer Pop in dem Augenblick. Und also, ich finde, es ist eine schöne Art und Weise, wie man hier diese Rivalität wirklich zu Ende gebracht hat. Ne Trish war hier super gerührt, auch die Interaktion mit Lillian Garcia, die wir dann da noch gesehen haben, die auch Tränen in den Augen gehabt hat. Und was ich hier eigentlich das Ungewöhnlichste finde, ist ja wirklich, ja, Trish retired quasi als Champion in Kanada.
Ja, das war eine Überraschung, weil man hat das ja meistens nicht so, dass wirklich, wenn jemand vorher weiß, ist das letzte Match, dann gibt's noch mal ein großes Match. Aber nicht unbedingt dann den Gürtel. Und den gab's aber hier. Und das war schon eine Überraschung. Ich meine, letzten Endes hat Trish ihn den Gürtel dann abgegeben. Und Lita hatten sich dann im Turnier wieder geholt. War doch so, ich glaube, gegen die hatte auf jeden Fall das Turnier dann wieder gewonnen. Lita hat sich den Gürtel dann quasi wieder zurückgeholt. Und Trish ist hier aber noch, konnte noch mal feiern mit dem Publikum, mit ihrem Publikum. Und hat so ihren großen Abschied ja für ganz, ganz lange Zeit, zumindest auch als Vollzeit-Wrestlerin hier gehabt. Und das war ein schöner Moment, den sie sich aber auch verdient hatte. Tolle Wrestlerin, tolle Frau. Und Trish ist auf jeden Fall eine der Wrestlerinnen, in die ich bis heute immer noch verliebt bin.
Genau, zwei Pay-Per-Views weiter haben wir dann das Match zwischen Lita und Mickie James. Ein Lumberjill-Match übrigens auch, um die vakantierte WWE Women's Championship. Ja, Wieso auch nicht, ne? Wenn schon Cyber Sunday, dann auch ein dummes Lumberjill-Match. Warum auch nicht? Genau. Lass mal so stehen. Aber das hier war auf jeden Fall, wenn man das jetzt so für sich nimmt, war das einfach ein cooler, emotionaler Moment. Und ich hatte auch noch so ein paar Erinnerungen dran. Ich konnte mich noch an die Reaktionen als Publikum erinnern. Und ich finde, dann macht ja auch das Wrestling am meisten Spaß, wenn man eben diese Emotionen hat. Du hast die Geschichte zwischen diesen beiden Protagonistinnen, die auch extrem wichtig natürlich für das Damenwrestling gewesen sind. Die haben gezeigt, hey, das muss nicht nur dicke Hupen und ich weiß nicht was sein. Das muss nicht nur Eye-Candy sein, was hier von den Damen aufs Parkett gebracht wird, sondern das können auch tolle emotionale Matches mit tollen Charakteren sein. Und das ist was, was die beiden ja wirklich auch dann im späteren Verlauf ihrer Karriere wirklich perfektioniert haben, dass die Leute in ihrem Bann geschlagen haben. Und dafür ist Wrestling dann eben auch so toll, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und Shaggy, wie würdest du jetzt hier das Match einordnen? Ist das einfach nur ein krönender Schlusspunkt oder was ist das für dich?
Es ist ein schönes Match, was auch so Spaß macht zuzuschauen, aber mit dem Wissen, dass es wirklich Litas Tisch letztes Match irgendwie war und ihr das wirklich sehr, sehr viel bedeutet hat und sie natürlich auch sicherlich Lita ausgesucht hat als Gegnerin und dass man ihr auch noch den Titel gegeben hat, macht das Match noch wertvoller, wie ich finde. Es gibt sicherlich bessere Damen-Matches, aber das habe ich trotzdem sehr oben in meinem Ranking, was die besten Damen-Matches betrifft, weil es einfach auch so eine schöne Geschichte noch erzählt hatte. Eine Geschichte mit einem runden Abschluss. Also ich kann dieses Match nur wärmstens empfehlen.
Genau, also mir hat es auch wieder Spaß gemacht und es macht auch Spaß, da nochmal zu Unforgiven zurückzugehen, weil auch da sind ein paar schöne Matches dabei und das hier ist so ein, gerade in der heutigen Zeit, wo wir keine Crowd-Reactions haben und diese Verbindung zu den Wrestlern so ein bisschen schwierig ist, dass man da so den emotionalen Kontakt hat. Das ist das, was jetzt hier wirklich dieses Match besonders macht und das war ein schöner Moment und es war ein schönes Match und gerade dann auch nach dem 3-4-3-Count die Siegesfeier von der Trish Stratus, da kriege ich direkt wieder Gänsehaut, wenn ich darüber spreche und das macht auf jeden Fall Spaß und da denken wir auch nicht dran, dass nur 2 Jahre nach diesem wirklich schönen Match, nach diesen schönen Momenten die Divas Championship geboren worden ist.
Ach, die hatte auch schöne Momente für mich.
Ja, vielleicht schön anzusehen, aber so richtig schöne Momente gab es da eher selten, sage ich mal.
Ja, aber das war auf jeden Fall wirklich ein gründer Abschluss einer großartigen Karriere, einer herausragenden Wrestlerin, eine der wichtigsten Wrestlerinnen, wer hätte das noch ein paar Jahre zuvor gedacht, aller Zeiten. Das muss man tatsächlich so sagen, das muss man so festhalten. Und ich habe mich damals über ihre Kurzzeitrückkehr da in dem Singles-Match gegen Charlotte Flair, ich habe mich sehr über dieses Match gefreut. Das ist tatsächlich auch ein Highlight für mich in diesem Jahr gewesen, das Match der beiden herausragenden Damen. Also eine Trish kann immer noch abliefern, die ist immer noch toll, sieht immer noch toll aus. Also ich mag sie sehr. Und hier war es wirklich der Abschluss ihrer langen und nicht ganz so langen, aber doch ihrer tollen Karriere.
Ja, 6 Jahre ja eigentlich nur, also 6 Jahre Vollzeit quasi. Alles, was du sagst, ist genau richtig. Und ich mag das Match. Ich mochte die Matches von Lita und Trish immer sehr gern, weil die beiden haben mich irgendwie emotional immer gecatcht und da waren noch immer schöne Geschichten dabei. Deswegen, wenn ihr da noch mal so ein bisschen eine Zeitreise machen wollt, schaut gerne hier in den Kampf rein. Wie gesagt, 12 Minuten, wenn ihr noch den Trailer vorwegnimmt, dann seid ihr so bei mit Siegesfeier und Entrances seid ihr so bei 20 ungefähr. Für so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre im Bauch ist das genau das Richtige, wenn man mal sich fragt, warum schaue ich eigentlich Wrestling bei Eye for an Eye oder bei anderen Blödsinnsdingern wegen solcher Reaktionen hier. Deswegen schaut man Wrestling und deswegen ist Wrestling auch die tollste Entertainment-Form, die es auf der Welt gibt und die unterhaltsamste Sportart, die es auf der Welt gibt. So, Shaggy, willst du noch was sagen?
Nee, will ich nicht sagen. Hat wieder Spaß gemacht. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Da sind wir durch. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir über Match of the Week zu besprechen. Da kommen wir nicht so oft dazu. Ich freue mich, dass wir auch bald, ich kann es ja schon mal ankündigen, sprechen über das Blindfold-Match. Rick Martell gegen Jake the Snake Roberts.
Ich dachte, die Beverly Brothers.
Die auf jeden Fall
auch. Die Natural Disasters.
Die kommen ja auch bei den Helden aus der zweiten Reihe dann nochmal auch zur Geltung. Also vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich sag schon mal bis zum nächsten Mal.
Genau. Ich sag auch Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Unterstützen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.